Werbung. Ging es euch auch so? Früher habe ich nie so sehr auf Inhaltsstoffe geachtet. Aber als ich Mama wurde, stand ich plötzlich im Laden und habe jede Verpackungsrückseite studiert, weil ich einfach nur das Beste für mein Baby wollte. Mit den Reinigungs- und Pflegeprodukten von Frosch Baby muss ich mir diese Gedanken nicht machen. Sie bestehen aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, sind vegan und frei von Mikroplastik. Das Froschbaby-Waschmittel und der Weichspüler tragen sogar das EKAF-Siegel. Das heißt, sie sind optimal für sensible Babyhaut und Allergiker geeignet. Und für alle Kleckerunfälle zwischendurch gibt's jetzt auch ganz neu den Froschbaby-Fleckenzwerg. Ein echter Gamechanger bei hartnäckigen Flecken wie Karottenbrei, Beeren oder Milch. Und das ohne bedenkliche Inhaltsstoffe. Probiert's doch selbst mal aus. Mit unserem Code echtemamas10, alles klein geschrieben, spart ihr 10% auf das gesamte Froschbaby-Sortiment auf froschladen.com. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge von Ehrlich gesagt, der Podcast von Echte Mamas. Mit meiner heutigen Gästin bin ich quasi aufgewachsen. Das beruht allerdings nicht auf Gegenseitigkeit, denn ich sah sie nur im Fernsehen und zwar zuerst bei Bravo TV, später bei MTV und Viva. Die Rede ist von Nova Meyer-Henrich, die mir Mitte, Ende der 90er Jahre meine Lieblingssongs vorstellte und anmoderierte. Seitdem war Nova mal als Moderatorin, mal als Schauspielerin, aber durchgehend vor der Kamera zu sehen und damit eine sogenannte Person des öffentlichen Lebens. Was man dabei schnell vergisst, vielleicht durch ihre gut gelaunte und nahbare Art, dass sie auch ein Privatleben hat. Als Nova dann also nicht mehr nur vor der Kamera anderen Fragen stellte, sondern auch selbst vor laufender Kamera gefragt wurde, bekam immer wieder auch die heutzutage viel mehr als übergriffig wahrgenommene Frage nach Kindern auf. Und auch wenn, wie gesagt, die Wahrnehmung für diese Frage sensibler wurde, hörte sie einfach nicht auf. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, Antworten auf diese Frage zu bekommen. Ich will keine Kinder, ich möchte noch keine Kinder, ich möchte Kinder, aber es klappt einfach nicht. Ist der Fragende sich wirklich immer bewusst, welche Themen er da potenziell mit aufmacht oder welche Narben? Und könnte er das dann wiederum tragen? Wohl kaum. Es wird einfach so gefragt und diejenige, die es dann gefragt wird, ist dem schutzlos und unfreiwillig ausgeliefert. Nicht vorzustellen, wenn dabei noch die Kameras laufen. Heute ist Nova 52 Jahre alt und nicht nur deswegen sollte die Frage nach Kindern damit vielleicht langsam mal verstummen, sondern auch mit dem brandneuen Buch Lebensschlenker räumt sie eindeutig auf und öffnet sich gleichzeitig. Denn Nova wollte Kinder. Der Untertitel Umwege zum Wunschkind und wie man auch in einer Sackgasse glücklich werden kann, verrät, dass nicht alles so kam, wie sie es gedacht hatte. Und genau das erzählt sie mir heute. Wir sprechen wahrscheinlich über Solomutterschaft, künstliche Befruchtung, Samenspender, IVF und ICSI, vor allem aber über das Gefühl hinter all dem. Gesellschaftliche Erwartungen an Frauen, übers Losgehen, Loslassen und womöglich auch übers Ankommen. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Nova Meyer-Henrich.
Vielen Dank.
Jetzt mal ehrlich gesagt. Deine Geschichte ist sehr umfangreich, was den Kinderwunsch anbelangt. Es streift ganz viele gesellschaftliche, emotionale, persönliche, berufliche Themen. Aber was liegt oben? Also was schmerzt am meisten daran, dass du keine Kinder hast?
Heute ist zum Glück der Schmerz nicht mehr so präsent.
Ja.
Also ich habe heute meinen Frieden damit gefunden und dieser Schmerz ist aus meinem Alltag gewichen. Aber am Ende meiner Kinderwunschreise war, glaube ich, der größte Schmerz, nicht zu wissen, warum. Also ich bin ein Mensch, der immer eine Erklärung für alles sucht und der dann da auch sehr gut mit umgehen kann, wenn er weiß, auf was kann ich sauer sein, auf was kann ich wütend sein. Okay, daran lag es also, das hast du nicht in den Griff gekriegt. Und diesen Grund hat man mir nicht gegeben. Ich gehöre halt zu diesem kleinen Prozentsatz von Frauen, die aus unerklärter medizinischer Ursache unfruchtbar sind. Und ich glaube, mit dem Fragezeichen hatte ich am Ende am meisten zu kämpfen.
Ja, das verstehe ich total. Jetzt haben wir eben schon besprochen, dass du im Moment total viel um die Ohren hast.
Ja.
Eben weil dein Buch im wörtlichen Sinne Welle schlägt.
Welle schlägt ist ein guter Begriff, ja.
Du liebst ja das Meer, von daher dachte
ich, das stimmt, ja, das stimmt.
Und genau das ist ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Es geht ja nicht wahrscheinlich dir alleine darum, deine eigene Geschichte zu erzählen, ganz allgemein, sondern eben auch um Aufmerksamkeit dafür zu machen, dass es dieses Schicksal gibt und dass wir in der Gesellschaft sensibler damit umgehen müssen, wenn wir einfach so fragen, was ist denn eigentlich mit Kindern? Ist das der Grund?
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema der Übergriffigkeit, was diese K-Frage angeht, das beschäftigt mich echt schon seit vielen Jahren, ja, weil ich es zum einen am eigenen Leib erlebt habe, was das auch für Schmerzen anrichten kann, auch gerade wenn es vor laufender Kamera passiert. Und du einfach nur lächeln kannst, um schnell aus der Situation rauszukommen. Aber ich krieg's halt auch im Privaten mit und ich krieg's in meinem Umfeld mit. Bei Freundinnen, bei Bekannten. Ich bekomme es mit, wie unsensibel mit diesem Thema umgegangen wird und wie viel Wunden das aufreißt. Und deshalb ist dieses Thema bei mir schon echt lange gegärt. Und ich glaube, so das fast zum Überlaufen gebracht hat ein ausgedachtes Interview vor 2 Jahren, wo auch wieder mal eine Journalistin einfach so am Rande einer Party am Ende eines richtigen Interviews nochmal so gefragt hat, na und Kinder und so, wird ja auch langsam Zeit und wie ist es denn und so. Und ich habe sie einfach nur so angeguckt, auch ein bisschen sprachlos in dem Moment, wo ich sagte, ich werde dieses Jahr 50, worüber reden wir? Also das Thema ist abgehakt, mehr habe ich nicht gesagt. Und es gab eine ganze Seite in dieser tollen Zeitung darüber, dass ich das erste Mal über meinen unerfüllten Kinderwunsch rede und was alles Platz in meinem Leben gefunden hat als Trost. Mein Schrebergarten war auf einmal mein Tröster, mein Van war mein Tröster. Alles in meinem Leben war eigentlich nur noch da, um mich zu trösten. Mhm. Und 3 Tage später setzte man dann dem Ganzen noch die Krone auf, indem man einen Psychologen zu Wort kommen ließ, der mir dann auf einmal in dieser Zeitung über eine ganze Seite Tipps gab, wie ich mit meinem Trauer klarkommen könnte. Wie gesagt, es gab kein Interview, ich habe mich gar nicht dazu geäußert. Und das war dann so für mich der Gipfel der Übergriffigkeit und wo ich so dachte, so, ich muss irgendeinen Weg finden, dieses Thema zu besprechen, anzugehen, eine Diskussion loszustoßen. Und es war relativ schnell klar, das kann ich nur, wenn ich mit meiner Geschichte all in gehe, weil ich muss halt dann auch alles von mir erzählen, von meinem Weg und von meiner Reise, wovon bisher einfach auch niemand etwas wusste. Und so ist dann langsam eigentlich aus einer richtigen Wut im Bauch heraus dieses Buch entstanden, was hoffentlich schafft, all diese Aspekte abzudecken. Also klar, ich erzähle meine Geschichte. Ich lasse aber auch ganz tolle andere Frauen ihre Geschichten erzählen, die alle so unterschiedlicher könnten die Wege nicht sein, um dann dieses Thema im Großen und Ganzen einfach aufzugreifen und hoffentlich mehr Sensibilität zu schaffen. Hoffentlich, und das passiert gerade und das finde ich ganz toll, eine Diskussion anzuregen. Und zwar wirklich vom Spiegel und Stern bis hin zu Tina und Freizeitrevue. Und das ist so toll, weil es so viele verschiedene Frauen erreicht und wirklich gerade drüber geredet wird und diskutiert wird. Und was ist sensibel, was ist nicht sensibel? Und das freut mich. Vor allen Dingen, weil ich das Feedback bekomme von vielen Frauen, die in meiner Situation sind, die ungewollt kinderlos sind, die sagen, danke, dass du uns eine Stimme gibst. Weil das ist eine Gruppe von Frauen, die sehr, sehr leise wird. Wir hören über Kinderwunschreisen, wir hören über schwierige Wege, auch Literatur gibt es dazu. Aber am Ende gibt es meistens ein Happy End, weil diejenigen erst ihre Geschichte aufschreiben und teilen in dem Moment, wo sie sicher sein können, dass am Ende auch was Schönes bei rausgekommen ist. Aber das Leben ist nicht so. Und es gibt halt auch diese anderen Frauen und die fühlen sich gar nicht gehört und gar nicht gesehen. Und das ist gerade so schön, weil die mit mir ihre Geschichten teilen, gerade über Instagram, über Mails, über Nachrichten und einfach nur sagen, danke, ich bin nicht allein. Ja. Schön, das zu wissen.
Jetzt hast du sehr deutlich ich habe mitgelitten, ich habe diese Reise mit dir angetreten, ich war mit dir in Kopenhagen, als ich das Buch las sozusagen, im übertragenen Sinne. Und jetzt musst du das gerade alles so nochmal so breit treten, sage ich mal, was du so jahrelang ja alleine gemacht hast. Du bist diese Reise alleine angegangen. Mhm. Also von alleine, ich erzähle niemandem was, außer meiner eigenen Mutter, zu ich schreibe ein Buch darüber und bin auch emotional bereit, eine PR-Aktion dann auch anzufangen, damit sich was bewegt. Wie macht man das? Also wie geht es dir gerade?
Eigentlich gut, weil, also die Verarbeitung habe ich hinter mich gebracht schon. Und die hat in den letzten Jahren stattgefunden. Ich habe meine Kinderwunschreise 2017 beendet und dann hat es natürlich noch zum Heilen gebraucht und um voll und ganz wieder im Leben anzukommen und mich wieder zu mögen, meinen Körper wieder zu mögen, meinem Körper zu verzeihen, dass er das nicht konnte. Mhm. Das war, glaube ich, auch mit das Schwierigste. und sich wieder ins Leben zu schmeißen mit Neugierde und zu sagen, okay, mal gucken, was du dann ansonsten so bereithältst. Das heißt, ich habe das schon ein paar Jahre jetzt hinter mir, auch diesen Weges, und die Wut war dann so groß, und als dieses Buch dann entstanden ist, so in den letzten 2 Jahren, ist es erst im Bauch und im Kopf entstanden, und ich habe es dann relativ fließend in wenigen Monaten aus meinen Fingern gleiten lassen, weil das ging dann sehr einfach, weil ich hatte es schon verarbeitet. Und jetzt freue ich mich gerade eher auf diese Gespräche. Klar ist es auch anstrengend, weil man ganz viel wieder hochholen muss. Aber das ist es ja, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich wollte darüber reden und ich wollte endlich eine Diskussion antreten. Und es ist spannend, weil ganz viele auch aus meinem persönlichen Umfeld erst durch dieses Buch erfahren, auf welcher Reise ich die letzten Jahre war. Ich habe es ja wirklich kaum jemandem erzählt und auch nach Ende der Reise ganz, ganz wenig ausgewählten Freundinnen. Das heißt, viele haben jetzt durchs Buch erst erfahren eigentlich, in was für eine Phase ich da war in der Zeit, und verstehen aber vielleicht ein bisschen besser, warum ich dann das ein oder andere Mal auch dünnhäutig war oder auch ungerecht und auch anders aussah, viel weg war, mich zurückgezogen habe. So, das ist jetzt auch ein bisschen so dieses entschuldigt, ich war auf einem anderen Planeten, ich hatte meinen eigenen Tunnel und jetzt versteht ihr ihn vielleicht.
Ja, du sprichst ja auch wirklich deine Freunde im Nachwort
sozusagen. Ja, im Nachwort, ja. Also genau, in den Danksagungen spreche ich wirklich meine Freunde an, und ich hoffe, dass ich noch das ein oder andere persönliche Gespräch führen kann.
Wenn wir jetzt nochmal über die K-Frage nachdenken, findest du, dass sie grundsätzlich gestrichen werden sollte, oder hätte es eine Person, eine Situation gegeben, von der du sie akzeptieren hättest können?
Ich glaube, die einzige Frage, die du dir dabei stellen musst, wenn du diese Frage stellst, ist: Kenne ich mein Gegenüber gut genug, dass ich weiß, ich richte gerade keinen Schmerz an? Wenn ich das weiß, dann kenne ich die Person anscheinend sehr gut und dann kann ich mit ihr auch darüber reden. Aber wenn ich das nicht genau weiß, und das ist bei der K-Frage sehr oft der Fall, weil es zu einem Smalltalk-Thema verkommen ist, zu so einer beiläufigen Frage auf dem Job, auf einer Party, zu Leuten, die ich gar nicht groß kenne, dann ist es übergriffig. Ich kann dich natürlich fragen, auch wenn ich dich frisch kennenlerne, hast du eigentlich Kinder? Wenn du dann aber sagst nein und mir keine Erklärung lieferst, also keine, weil deshalb, ist es nicht an mir nachzuhaken. Weil die Person will anscheinend da nicht drüber reden, dann soll ich auch nicht nachfragen. Ja, wieso denn nicht? Ja. Warum denn nicht? Hast du den richtigen noch nicht gefunden? Ja. Wolltest du nie Kinder? Weil ich weiß doch gar nicht, was für ein Fass ich damit aufmache. Vielleicht hast du gerade letzte Woche dein Baby verloren. Vielleicht bist du seit 6 Jahren auf der Reise. Vielleicht hattest du Fehlgeburten. Vielleicht versuchst du verzweifelt Mutter zu werden. Vielleicht willst du aber auch keine Kinder. Willst du es aber auch nicht teilen, weil es ja auch dein Weg ist. Und das ist völlig legitim. Das ist die einzige Frage. Du kannst natürlich über dieses Thema reden, aber frag dich vorher, kenne ich die Frau vor mir gut genug, zu wissen, ich tue ihr nicht weh?
Diese Frage hast du unzählige Male gestellt bekommen von unzähligen Menschen, die dir weit entfernt, von dessen Namen du vielleicht noch nicht mal kanntest, auf dem roten Teppich oder von der Seite oder so.
Ja.
Wann hat es angefangen, weh zu tun? Also ich könnte mir vorstellen, dass man am Anfang noch in einem Alter ist, wo das einfach aus solchen Gründen, also alterstechnisch, man ist aber noch gar nicht an dem Punkt. Aber ist es sozusagen der Moment, wo man eigentlich selber auch den Wunsch hat, der dann der Start ist dafür, dass es weh tut, wenn man es hört?
Ich glaube, es ist so eine Parallelbewegung gewesen. Auf jeden Fall in den 20ern und so machst du dir noch keinen Kopf. Und wenn du dann weglächelst und sagst, ja klar will ich Kinder, Logo, aber momentan wirklich keinen, also das ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, dann meinst du das ja auch noch so und bist von Herzen überzeugt, dass das kommen wird. Und es war eine Zeit, wir reden über die 90er, Anfang 2000er, es war so normal. Also man hat sich über solche Sachen keine Gedanken gemacht, war eh sehr übergriffig mit vielen Themen. Ja, wir reden über eine Zeit vor MeToo auch noch. Und auch da hat natürlich ein Wandel stattgefunden. Und mit der Zeit ist mir als Frau auch einfach viel bewusster geworden, nein, das ist nicht okay gerade, dass du das fragst. Das ist sehr intim, das ist mein Leben, das ist mein Weg. Wenn ich den mit dir teilen möchte, sehr gerne, aber das möchte ich gerade nicht so. Und deshalb steht dir das gerade nicht zu. Also das Bewusstsein dafür, dass diese Frage eigentlich nicht okay ist, also nicht in dem Rahmen, vor allen Dingen nicht, wenn ich Großaufnahme in einer Kamera bin und nicht weglaufen kann. Also das gehört ja dazu. Ich werde ja sozusagen wirklich eingefangen. Und wenn ich dann sagen würde, ich möchte nicht darüber reden, hat mein Gegenüber eine Geschichte. Wenn ich darüber sprechen würde, warum ich gerade keine Kinder habe, hat mein Gegenüber eine Geschichte. Und die einzige Chance, in dem Moment da rauszukommen, ist zu lächeln und zu sagen, natürlich möchte ich Kinder, aber es ist noch nicht der Zeitpunkt. Und je später in meinem Leben, desto absurder wurden diese Situationen, weil natürlich in den 90ern machst du Kinder- und Jugendprogramm. Dann heißt es, ey, du machst Kinder- und Jugendprogramm ja. Und du willst doch bestimmt auch eigene Kinder. In den 30ern ist es dann so, hey, du bist ja jetzt schon 30 und so, wie sieht's denn aus und gibt's schon den richtigen? Weil es wird ja sowieso nicht in Frage gestellt, dass der Richtige dazugehört und ohne kann eine Frau ja auch gar nicht glücklich sein so. Das ist ja dann auch schon noch absurd. Irgendwann fängt die biologische Uhr an zu ticken in den Köpfen der Journalisten zumindest. Dann heißt es so, ja, aber es wird ja auch langsam knapp und so. Dann habe ich eine Kinderstiftung, dann ist natürlich in dem Rahmen immer so, oh, du machst das so toll mit den Kindern, du wärst doch bestimmt eine tolle Mama. Also einen Aufhänger gibt es immer. Und am Ende war ich dann irgendwann schon selbst so auf meiner Reise und hatte teilweise, während ich in die Kamera lächelte und sagte, klar möchte ich Kinder und so, aber keine Sorge, kommt schon noch. Und hatte eine Hormonspritze in meiner Handtasche und wusste, ich muss jetzt gleich wirklich gucken, dass ich auf Toilette komme, um den Zeitplan einzuhalten, um mir die zu setzen. Also das war absurd. Hm.
Mit dem heutigen Wissen würdest du auf so eine Frage vielleicht mit voller Breitseite ehrlich antworten?
Nein, würde ich wahrscheinlich nicht, weil es hätte eine Geschichte aufgemacht in dem Fall. Und ich hätte dann in der Zeitung lesen müssen über dieses Thema und über meine Geschichte. Wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht in der Situation, in der ich mich befunden habe auf dem Weg zur Solomutter, weil das ist natürlich eine Sache gewesen. Zum einen war sie in Deutschland noch gar nicht erlaubt. Mhm. Ich musste ins Ausland gehen. Und zum anderen hatte ich immer wirklich diesen riesen Beschützerinstinkt gegenüber meinem ungeborenen Kind, weil ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass mein Kind in den Medien damit konfrontiert werden würde, wie es entstanden ist. Mhm. Weil wenn dieses Kind auf die Welt gekommen wäre, wäre es an mir als Mutter gewesen, ihm erstmal an irgendeinem Punkt zu erklären, pass mal auf, das ist unser Weg, den sind wir gegangen, den bin ich gegangen, deshalb bin ich ihn gegangen, absolutes Wunschkind, ich habe alles dafür getan, dass du hier bist und so ist das gelaufen und dann wäre es an meinem Kind gewesen zu entscheiden, wie es mit dieser Information umgeht, ob es die teilen möchte oder nicht. Hätte ich jemals anders auf dem roten Teppich reagiert und volle Breitseite wäre ich dagegen gegangen, wäre diese Geschichte da draußen gewesen und mein Kind hätte einfach mit den Konsequenzen leben müssen. Ja. Das wollte ich auf keinen Fall. Also ich hätte wahrscheinlich genauso wieder reagiert.
Ja, das verstehe ich. Die Tatsache, dass du dich alleine auf den Weg gemacht hast, nicht nur alleine im Sinne von, du hast niemanden eingeweiht, zu Anfang zumindest keine beste Freunde oder beste Freunde, sondern auch gesagt, ich ziehe das alleine durch, ich möchte, hast du es
Solomutter, ja. Solomutter werden, genau.
Kannst du jemanden, der das so auch gemacht hat, durchlebt hat?
Ja, in Deutschland nicht. Also in Deutschland war es natürlich echt ein Tabuthema. Ich war mir sehr sicher schon sehr früh in meinem Leben, dass das mein Plan B sein würde. Ja. Das hört sich absurd an. Und ich war gerade Anfang 20, da habe ich meiner Mutter schon gesagt, ach übrigens, wenn das mit der großen Liebe nicht rechtzeitig hinhaut, dann mache ich es alleine. Und sie hat nur gesagt, ja, so kenne ich meine Tochter, also sag Bescheid, wenn es losgeht, ich bin da. Mhm. So. Und meine Vorbilder kommen aus Dänemark. Also Dänemark war ein Land, dem ich immer schon extrem verbunden war durch meine Eltern, die uns Kinder dahin geschleppt haben, seit wir geboren sind. Meine Brüder haben dänische Namen, mein Papa ist da mittlerweile beerdigt auf eigenen Wunsch. Und in Dänemark ist das ein absolut tabufreies Thema. Also Frauen reden ganz offen darüber, weil es eben nicht mit einem Tabu belegt ist und der dänische Staat sogar 3 Versuche bezahlt. Und da überhaupt keinen Unterschied macht zwischen einem Paar und einer Solomutter. Der dänische Staat sagt, wir möchten gut ausgebildete Frauen. Wir möchten unseren Mädels die Möglichkeit geben, erstmal auf die Uni zu gehen, sich fortzubilden, fest im Leben zu stehen und wirklich was aus sich zu machen. Und wenn sie dann noch Kinder haben möchten, was ja toll für unseren Staat ist, weil wir wollen viele Kinder, dann helfen wir ihnen dabei. Und es wird kein Unterschied zwischen einem Verheirateten oder Pärchen oder gleichgeschlechtlich oder einer Solomutter gemacht. Und das hat mich immer wahnsinnig beeindruckt und dadurch habe ich immer Kontakt gehabt zu vielen dänischen Frauen, für die das, also für die war es Smalltalk-Thema am Küchentisch. Ja. Man hat sich über Kliniken unterhalten und aber im positivsten Sinne. Und deshalb hatte ich auch nie das Gefühl, was Exotisches zu tun. Für mich war das sogar sehr logisch, weil mein Vater hat mich wirklich toll erzogen. Also er hat uns alle Kinder toll erzogen, aber er war sehr fortschrittlich für die Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Er hat immer gesagt, Nova, wenn du irgendwann jemanden findest, der dich durchs Leben trägt, ja, dann ist das Schönste, was dir passieren kann und das ist wunderschön und das darfst du auch genießen, aber sei immer sicher, dass du auch alleine laufen kannst, weil das ist die größte Freiheit, die du dir als Frau auch einvernehmen kannst, alleine laufen, heißt nämlich auch, jederzeit gehen zu können, heißt jederzeit die Richtung wechseln zu können, mach dich nicht abhängig. Und so habe ich mein Leben gelebt. Ich habe mich nie abhängig gemacht von irgendwas oder irgendwem. Also warum in der Kinderwunschfrage? Das stellte sich mir gar nicht. Warum soll ich das denn davon abhängig machen, ob er innerhalb meines biologischen Zeitfensters rechtzeitig mit dem weißen Schimmel vor der Tür einparkt? Ja. Also weiß doch kein Mensch. Ja. Und ob das passiert. Und mir war halt klar, ich will es nur mit dem Mann dann haben. Mit dem, der ein Plus in meinem Leben ergibt. Also mein persönlicher kleiner Sechser im Lotto. Ja. Und es ist ein Sechser im Lotto, wenn das alles passt. Und das hätte ich wahnsinnig gerne auch gemacht. Aber nicht um jeden Preis mit irgendwem. Das war mir auch immer klar. Ich war nie in einer Beziehung, nur um in einer Beziehung zu sein. Ich war immer dann, nee, dann bin ich lieber alleine, bevor ich jetzt irgendwie unglücklich in irgendeiner Konstellation hänge, nur weil ich nicht alleine sein kann. Das gibt es ja auch. Und deshalb war klar, wenn er nicht rechtzeitig da ist, wenn er sich nicht sputet, dann mache ich es auch alleine. Und so war das das Natürlichste der Welt für mich.
Und dann muss man auf die Suche eines Samenspenders gehen.
Das ist so.
Und wenn du jetzt gerade sagst, ich mache es nicht mit, also ich mache es, das Elternwerden, nicht mit irgendwem und nicht um jeden Preis, dann kriege ich das ganz schwer, also ich kann es total verstehen, was du gemacht hast, aber ich kriege es in meinem Kopf ganz schwer zusammen, weil man ja nicht, man sieht Namen, die sind ja wahrscheinlich auch nicht die echten Namen.
Nein.
Du kriegst einen Fragebogen, du hast es so beschrieben, je mehr man zahlt, desto mehr Informationen bekommt man auch in der Samenbank sozusagen.
Ja, das ist absurd.
Wie hast du das ausgesucht? Also wie, weil du, so wie ich dich gelesen habe im Buch, bist du ein rationaler Mensch, der gerne plant, der strukturiert ist und der sich eher einmal absichert, als einmal zu sehr irgendwas zu riskieren. Und trotzdem hast du am Ende dieses Abends Gordon eingeloggt. Ja. Hieß er Gordon, ich glaube.
Gordon war der Fake-Name.
Ja.
Vorab, das war das absurdeste Online-Shopping, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Also das ist wirklich, und es ging auch nur mit einem Glas Rotwein. Aber irgendwann stehst du kurz vor der ersten Behandlung und du brauchst natürlich einen Samenspender. Und die erste Entscheidung, die du treffen musst, ist offene Spende oder anonyme Spende. Und die Frage hat sich mir ehrlich gesagt nie gestellt. Mir ist immer klar gewesen, ein Kind braucht Wurzeln. Wenn ich diesen Weg schon alleine gehe, muss ich meinem Kind die Chance geben, seine Wurzeln später kennenzulernen. Deshalb war immer klar, ein offener Spender. Bei einer offenen Spende kann das Kind, weder ich noch der Vater, nur das Kind mit 18 Kontakt zu seinem Vater aufnehmen. Also das war schon mal gesetzt so. Das ist teurer als eine anonyme Spende. So.
Ja.
Dann hast du bei den offenen Spenden ein kleines Profil oder ein großes Profil. Klar, das Große ist teurer als das kleine Profil, ja. Wir wollen ja auch ein Geschäft daraus machen. Aber das war wichtig für mich. Ich wollte so viel wie möglich wissen über diesen Spender. Und heute gibt es sogar richtige Fotos, also von den Spendern. Als ich den Weg gegangen bin, nur Kinderfotos, aber das finde ich auch schon mal irgendwie schön. Also gab es Kinderfotos, es gab Sprachproben, ja, also zum Beispiel einen vorgelesenen Brief, in dem der Spender erklärt hat, warum er Spender geworden ist. Fand ich total wichtig. Ja. Warum ist dieser Mensch Spender geworden? Dann die Stimme. Ich finde Stimmen, also das weißt du ja auch, wenn du mit Menschen telefonierst lange, du hast ein Bild im Kopf, ne? Da entsteht was. Und es gab Sprachproben, da war ich sofort raus. Also, weil die haben bei mir nichts ausgelöst von Menschen. Und dann lustigerweise, du hast so Sachen wie medizinische Stammbäume, um zu gucken, welche Krankheiten sind in der Familie, so viel zum Thema Planung und so. Das war bei mir ganz schnell raus. Ich habe da natürlich erst nachgeguckt und dachte so, ja, das musst du jetzt schauen und welche, ne? Ich habe auch Krebs in der Familie. Meine Mama hatte Krebs. Mhm. Wäre ich deshalb jetzt keine gute Mutter?
Ja.
Also ist das bei mir auch rausgeflogen. Warum soll er kein guter Spender sein, nur weil irgendwie sein Verwandter Krebs oder was hatte oder so. Also ist es rausgeflogen. Optik war auch total unwichtig, total schnell, ja. Also ich dachte erst, okay, man gibt dann jetzt so das ein, was man als Teenager so dachte, so muss er aussehen, so muss er sein. Aber es ist total spannend, wohin der Fokus wandert, wenn das alles total befreit ist von Leidenschaft, Liebe, Emotionen.
Mhm.
Und du ganz pragmatisch einfach davor sitzt. Und im Endeffekt, glaube ich, habe ich jemanden ausgesucht, den ich daten würde. Der mochte die Natur, der mochte das Meer. Mir war wichtig, dass er so gewisse Leidenschaften hat und so. Auch wenn das null vererbbar ist. Es hat mit Logik gar nichts zu tun. All das ist nicht vererbbar. Mir war wichtig, es gab eine Beschreibung von anderen Menschen über den Spender. Was hat er für eine Ausstrahlung, für ein Lachen? Ist er ein positiver Mensch oder so? Und im Endeffekt war es, glaube ich, das Puzzle aus all dem. Ich musste ja davon ausgehen, dass er vielleicht irgendwann in unser Leben tritt, weil mein Kind ihn ja kennenlernen will. Also musste das doch jemand sein, der zumindest so ein paar Sachen mit mir teilt. Und So ist es dann irgendwann am Ende der Nacht nach einem Glas oder zwei Glas Rotwein geworden, der erste Spender, ja. Ja.
Zu dem Zeitpunkt hast du dich, wie gesagt, entschieden, das mit niemandem zu teilen.
Ja.
Also ich glaube, deine Mama war eine Eingeweihte.
Und eine Freundin.
Und eine Freundin hat es mehr oder weniger, ja.
Ja, ich habe sie erzählt, also kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Sie lag noch im Wochenbett,
ja,
und war sofort motiviert, mit nach Kopenhagen, ja, zu kommen. Also das ist wirklich, da ist Nina wirklich absurd, aber toll. Und sagte noch, der Zwerg war zwei Tage alt, sie so, das schaffe ich. Wenn die jetzt gut schläft die Woche und so, komme ich nächste Woche mit. Das machst du nicht alleine. Und ich musste ihr das echt ausreden. Hab gesagt, nee, ich muss den Weg alleine gehen. Aber ich musste es dir kurz erzählen. Es ist gut zu wissen im Hintergrund, dass du darum weißt, wo ich bin.
Ja.
Darum ging es einfach nur. Und sie ist ein Mensch, sie fordert nicht ein. Also ich wusste, sie würde nie nachhaken oder bohren, wenn ich nicht das Zeichen geben würde, dass ich das gerade abkann. Aber es war gut zu wissen. Und als ich dann in Kopenhagen das erste Mal lag, irgendwie nach der Behandlung, kam nur ein kleines Herz über WhatsApp und ich wusste, sie denkt an mich. Und das hat schon einfach ganz, ganz viel gemacht in dem Moment.
Ja.
Und mehr musste es gar nicht sein.
Und deine Mama, war die neugierig oder?
Also nee, meine Mama schon, war, also ich weiß noch, ich habe ja Weihnachten auch Geburtstag und bin übrigens 51.
Entschuldigung, ich dachte, du hast im Februar Geburtstag.
Ich habe Weihnachten Geburtstag.
Das wäre schon gewesen.
Verzeihung. Ich lass mich doch nicht älter machen hier, Wahnsinn. Also nein, auf jeden Fall saßen wir Weihnachten dann zusammen. Wir feiern eigentlich immer Weihnachten zusammen bei mir und ich habe ihr dann gesagt, pass auf Mama, jetzt im Januar geht's los. Da ist der erste Termin und wir haben angestoßen zusammen und sie hat gesagt, viel Glück auf deiner Reise in deinen neuen Lebensabschnitt und wenn du was brauchst, ich bin hier. Aber mach es bitte nicht wegen mir, ich bin jetzt wirklich, ich habe schon ein paar Enkelkinder und da kommen bestimmt noch mehr, also mach dir keinen Druck wegen mir, hat sie nur gesagt. Ich so, nee, mach ich nicht, das ist ja meine Reise. Sie so, okay, ich wollte es nur klarstellen, so, dass du, ne, du stehst nicht unter Druck.
Ja.
Du musst jetzt hier nicht liefern oder so und ich bin happy, ich bin schon, also ich war zu dem Zeitpunkt schon zweifache Tante. Im Laufe der Reise wurde ich fünffache Tante und nee, die war toll und deshalb konnte ich sie auch, die hat auch nie nachgebohrt, nie nachgefragt, aber wenn ich mich mitteilen wollte, war sie da. Ich wollte mit Ende 30 eigentlich schon loslegen. Ich hatte ja schon seit Anfang 30 diese ganzen Untersuchungen immer gemacht, Fruchtbarkeit überprüft. Ende 30 dachte ich eigentlich so, jetzt geht's los. Habe dann nochmal diese ganzen OPs machen lassen, Eileiter durchspülen, machen, tun. Ja. Also ich wollte wirklich gut vorbereitet sein. Nicht, dass das dann irgendwann heißt, oh, daran liegt's. Und das haben sie vorher leider nicht gecheckt. Und dann hatte ich nochmal eine Hauptrolle bekommen beim ZDF für 2 Jahre und dachte so, nee, du wirst viel Geld brauchen, außer hatte ich Bock auf die Rolle, es war eine Ärztin. Dann dachte ich so, komm, das machst du jetzt nochmal, auf die 2 Jahre kommt es jetzt nicht mehr an. Hat mir auch der Arzt versichert, also ihre Werte sind so super. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Problem wird. Also machen Sie das jetzt einfach erstmal, machen Sie sich mal Kopf frei. So, aber ich habe das schon immer im Auge behalten und dann war ich, glaube ich, 40,
okay,
als ich die erste Insemination gemacht habe.
Als du da losgestiefelt bist?
Ja.
Hast du da überhaupt drüber nachgedacht, dass es sein könnte, dass es jetzt noch 5 Versuche und noch 8 andere Untersuchungen und glaubt? Oder ist man da ganz am Anfang, ist man da in dieser Wolke, wo man denkt, ja, das ist klar, ich mache das jetzt einmal und dann ist das durch?
Nee, einmal habe ich nicht gedacht. Da so naiv war ich nicht. Das war mir schon klar, nicht einmal, aber vielleicht 2-mal, maximal 3-mal. Man hatte mir auch gesagt, Insemination würde bei mir ausreichen. Die Werte wären so top, da sind eigentlich keine Schwierigkeiten am Horizont zu erkennen. Und über künstliche Befruchtung müsste ich mir noch keine Gedanken machen. Das heißt, so 2-3 Mal dachte ich so, ja, also ich meine, du musst ja auch 2-3-mal, 4-mal mit deinem Freund schlafen, um vielleicht schwanger, ja, zu werden, außer du bist hyperfruchtbar. Außerdem würde es ja am perfekten Tag, zum perfekten Zeitpunkt mit, ne, unter perfekten Voraussetzungen passieren. Also dachte ich so, ja, so 2-3 Mal und dann ist das aber auch... Dann, ne, dann sind wir aber auch auf dem Weg sozusagen. Und man ist sehr positiv aufgeladen. Ne? Für mich war das auch aufregend. Ich habe mich auch mega drauf gefreut, weil ich auch so wirklich dann so auf der Schwelle stand. Das war mein neuer Lebensabschnitt. Ja. So. Und da habe ich mich sehr drauf gefreut, ja, viele Jahre auch schon. Und wenn dann das 2. Mal der Schwangerschaftstest negativ ist, es keine Erklärung gibt, du schon angefangen hast, hier mal ein bisschen Hormone, da mal ein bisschen Eisprung unterstützen und so. Und die Klinik das erste Mal anspricht, naja, wir machen es jetzt noch einmal, aber dann, Frau Meyer-Henrich, sollten wir doch mal wirklich über künstliche Befruchtung reden. Da kommt dann das erste Mal so ein kleiner Down, wo du so denkst, puh, aber da wollte ich doch eigentlich gar nicht hin, so, ja, in die Richtung. Ah, das 3. Mal, das wird jetzt klappen. Wir haben ja jetzt nochmal ein Medikament dazu genommen und nochmal was anderes und so. Nein. jetzt klappt das. Und wenn es dann nicht klappt, stehst du da und denkst so, okay, entweder hörst du jetzt hier auf oder du gehst jetzt in Richtung künstliche Befruchtung, ne? Was ja dann ein Riesenschritt ist. Also weil Insemination ist einfach wirklich wie, ich sag mal, wie assistierter Geschlechtsverkehr, ja. Also das ist nicht belastend für den Körper grundsätzlich. Das ist innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Du fährst morgens hin, fährst abends wieder mit dem Zug zurück. Alles entspannt und hat keine großen Auswirkungen auf dein Leben, außer dass du natürlich hoffst, schwanger zu sein und diese Hoffnungs-zwei Wochen hast. Künstliche Befruchtung sieht ja dann schon ganz anders aus. Ja? Du fängst an mit Hormonbomben, ja, mit Spritzen zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten, mit einem durchstrukturierten Leben, mit richtig operativen Eingriffen ja auch. Und das war mir schon klar, das würde ein anderes Brett sein. Aber umkehren kam dann auch nicht mehr in Frage.
Das habe ich mich auch unterwegs gefragt. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die, wenn sie einen Weg eingeschlagen sind, es auch schwer haben, von dem Weg abzukommen, weil man sich selber dann ja eingestehen müsste, dass man in eine falsche Richtung eingeschlagen hat. Das heißt falsch. Eine Richtung eingeschlagen.
Genau.
Das heißt, ich muss es mir dann selber beweisen, obwohl ich vielleicht eigentlich schon hätte bremsen können, mal eine andere Gabelung zu suchen. War das auch mal unterwegs so ein Ding bei dir?
Ja, ich glaube, mir selbst was beweisen nicht. Es wurde mir aber einfach immer auch die Hoffnung weitergegeben, dass es sich total lohnt, weiterzumachen, dass wirklich nichts im Wege stehen würde und wir einfach nur jetzt den richtigen Ansatzpunkt finden müssten, so, ne? Das richtige Medikament, den richtigen Zeitpunkt und so. Und das war sehr hoffnungsschwanger, der Weg im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich war dann schon so weit gegangen und dachte mir so, nee, also aufgeben ist so irgendwie auch keine Option für mich, so, ne? Wäre es sinnlos gewesen, hätte ich ganz pragmatisch wahrscheinlich gesagt. Hätte irgendjemand gesagt, das macht keinen Sinn, Frau Meier-Henrich, dann hätte ich schon Schluss gemacht. Ja. Also so reflektiert bin ich dann. Aber es war immer so, nee, also das müssen wir jetzt versuchen, weil ich bin mir ziemlich sicher, also dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und hörte sich auch alles ganz logisch an. Und also so habe ich mich dann da reingestürzt. Und es war klar, die Kosten würden explodieren. Das hat dann gar nichts mehr mit dem vorherigen Kostenapparat zu tun. Und auch das, was es mit Körper und Seele macht, würde nochmal ein anderer Schnack sein, weil auf einmal musste ich eine Woche in Kopenhagen bleiben, ja, also da auch nochmal andere Kosten, andere Planung, anderer Eingriff in dein Leben, auch Berufsleben, ins Timing, in all das, dann ist ja die Eientnahme auch eine echte Operation, das ist halt wirklich, ist auch nicht lustig, also ist wirklich nicht lustig. In Deutschland schläft man tief in Vollnarkose und das hätte ich mir sehr oft sehr gerne gewünscht. In Dänemark verzichtet man auf eine Anästhesie, weil man sagt zum einen, und da haben sie natürlich recht, jede Vollnarkose birgt ein Risiko für die Frau, das möchten wir vermeiden. Und natürlich ein zusätzlicher Anästhesist und eine Anästhesie sprengen nochmal die Kosten nach oben. Also machen die es ohne. Aber es ist nicht lustig, wenn da jemand mit so einer 30 Zentimeter langen Nadel auf dich zukommt und du weißt einfach, die durchstechen jetzt unten deinen Unterleib, um irgendwie in deine Eierstöcke zu kommen.
Ja.
War ein anderer Schnack, aber aufgeben war keine Option, weil ich hatte wirklich die totale Hoffnung, dass das der Preis ist, den ich zahlen muss für das Baby, was am Ende vielleicht leben würde.
Das Thema Kosten hast du in deinem Buch auch angesprochen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr gut, weil ich hatte zum Beispiel, ich habe immer nur gehört, das ist teuer, aber ich hatte gar keine Vorstellung, wie sich das so hochsummiert. Und deswegen traue ich mich auch, die Frage zu stellen. Weil du hast auch da, bist du eigentlich sehr geplant und strukturiert rangegangen. Du hattest dir einen Puffer erarbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem du gestartet bist. Kannst du sagen, wie viel du jetzt im Endeffekt investiert hast?
Ja, ich habe am Anfang gedacht, ich komme so ungefähr mit 30.000 Euro aus. Da waren schon die Behandlungen drin und halt auch so die erste Zeit, in der ich nicht arbeiten können würde. Also ich würde sagen, allein 10.000 Euro davon hätte ich jetzt erstmal so für, ich kann gerade nicht arbeiten, das Baby ist noch ganz frisch und so. Ja. Also ich dachte, damit komme ich erstmal gut über die Runden, hatte das alles ausgerechnet. Am Ende waren es mit Verdienstausfall um die 80.000 Euro. Ja. Und das ist dann halt auch einfach nochmal was anderes, ne?
Ja.
Also bye-bye Altersvorsorge.
Ja. Aber trotzdem sagst du ja nicht, dass du das irgendwie bereust, ne?
Auf keinen Fall. Ich glaube, ich würde heute bereuen, wenn ich hier sitzen würde und dieses Fragezeichen im Kopf hätte, hätte es vielleicht geklappt.
Ja.
Also ich finde auch, und da bin ich auch immer noch total, stehe ich dahinter, man muss groß träumen und man muss Träumen folgen. Und wenn du einen Traum hast, musst du alles dafür tun, ihn vielleicht wahrzumachen, so, weil du bereust später im Leben eigentlich nur die Dinge, die du nicht versucht hast. Und das wenn es um Lebensträume geht, wäre es, glaube ich, sträflich, das nicht zu versuchen, weil es ist ein Lebenstraum. Es ist nicht, ah, ich hätte gerne die Wohnung oder der Job wäre cool. Es ist ein Lebensentwurf, den du dir wünschst. Und ich finde, da muss man schon alles für geben. Und ich hätte das genau so wieder gemacht. Ich bereue das auch nicht. Also, weil viele sagen, oh, es ist nicht schade ums Geld heute und so. Ja, mein Gott, es war teuer und gerne hätte ich das Geld gerade gerne auf dem Konto. Ja, natürlich, aber ich bereue es nicht. Es ist auch nicht falsch investiert gewesen. Es ist investiert gewesen in einen Traum.
Ja.
Und somit ist das schon alles okay.
Die einzelnen Kapitel startest du immer mit einem Zitat,
ja,
die ich großartig, also passender, ja, perfekt finde. Und eine Sache schwirrt irgendwie so über allem, und zwar, dass das Glück eine Entscheidung ist.
Ja.
Und dass man sich entscheidet, jeden Tag aufs Neue glücklich zu sein.
Mein Lieblingszitat von Albert Schweitzer. Glück ist keine Sache, sondern eine Entscheidung, die wir jeden Tag in unserem Leben neu fällen müssen.
Ja.
Und das ist einfach wirklich wahr. Und wir können uns nicht hinsetzen und sagen, liebes Universum, mach mich glücklich. Ich kann mich auch nicht hinsetzen und sagen, lieber Partner, jetzt bist du in meinem Leben, jetzt hast du mich bitte glücklich zu machen. Das geht nicht.
Ja.
Und glücklich sein ist ein Weg und glücklich sein sind viele kleine Momente, aber Glück ist auch eine Entscheidung. Ich muss mich dafür entscheiden, dass ich das will. Und das fängt damit an, dass ich morgens aufstehe und sage, ich werde heute versuchen, glücklich zu sein. Das hat was mit Manifestieren zu tun, aber es hat auch einfach was damit zu tun, offen zu sein für das, was das Leben einem entgegenwirft. Wenn ich morgens schon mit verschränkten Armen innerlich aufwache und sage, naja, dann gucken wir mal, was dieser Tag bringt, ob der mich glücklich macht, dann funktioniert das nicht.
Ja.
Das ist auch, ich muss das auch wollen und ich muss auch was dafür tun. Also das ist ja wie immer zu sagen, ja, liebes Universum, ganz ehrlich, so ein Lottogewinn wäre mal toll. Aber wenn ich mir nie ein Los kaufe, kann das nicht passieren. Und das versuche ich auch einfach so ein bisschen vielleicht mit dem Buch mitzugeben, dieses, hab den Mut, wieder aufzustehen, auch wenn ein Traum platzt. Lauft wieder los, macht euch frei, versucht loszulassen, weil nur wenn ihr loslasst, könnt ihr auch Neues wieder reinlassen ins Leben. Und egal, welcher Traum zu Ende gegangen ist, ob das eine Ehe ist, ob das ein Job ist, ob das Kinderwunsch ist und es gibt viele andere große Träume, die platzen manchmal, ja, weil es außerhalb unserer Kontrolle liegt, aber ich schwöre und ich gebe das Versprechen, es lohnt sich immer aufzustehen. Es ist immer die schlechtere Alternative, liegen zu bleiben. Immer. Auch wenn man nicht weiß, was da kommt und auch wenn man das in dem Moment nicht hören will. Liegen bleiben ist immer die schlechtere Option, weil dann hat das Leben keine Chance, wieder neu in dich zu fließen und dir zu zeigen, was da noch so ist. Und deshalb habe ich mich auch ganz bewusst wirklich daran gearbeitet, an dieses Loslassen, damit ganz viel Platz hat. Und ich schwöre euch, da kommt ganz viel, wenn ihr dem eine Chance gebt.
Wenn du dir jetzt selber einen Tipp geben müsstest zu der Zeit davor, wo man vielleicht Pläne schmiedet, Lebenspläne schmiedet, die ja auch irgendwie dazugehören. Ne? Also das kann ja auch Hand in Hand gehen. Man kann ja auch trotzdem einen Plan haben und dann ändert man den Kurs, wenn man merkt, das wird nichts oder so. Was würdest du dir selber oder vielleicht auch einer Frau, die in einer ähnlichen Situation ist, raten, kann man anders machen vom Mindset? Gibt es das überhaupt? Oder ist es okay, so eine Lebensvorstellung zu haben?
Ich finde es okay. Also, weil ich bin halt ich bin ein typischer Steinbock. Ich mag Pläne.
Ja.
Und ich brauche auch irgendwie ein bisschen Pläne. Und ich hatte natürlich als junges Mädchen so einen Masterplan. Den Beruf würde ich gerne haben, an der Uni würde ich gerne studieren. Und hätte ich gerne ein Kind und dann noch ein zweites. Und ich finde aber, das ist schön. Und ich finde, es ist gut, das zu haben. Weil wenn du die Pläne oder Träume, es sind ja eigentlich auch Träume,
ja,
nicht hast, worauf willst du hinarbeiten, so, ne? Hinleben. Ich glaube, worüber ich heute sehr dankbar bin, ist das Älterwerden, weil das Älterwerden einem auch hilft, etwas gnädiger mit seinen Plänen umzugehen. Also nicht mehr so ganz steif daran festzuhalten und auch mal okay damit zu sein, wenn ein Schlenker in diesen Weg kommt. Das hätte ich meinem 20-jährigen Ich gerne gesagt, weil mein 20-jähriges Ich war schon sehr verbissen, was viele Sachen anging. Also das habe ich mir vorgenommen, um 150% werde ich das umsetzen.
Ja.
So. Und war damit zum einen sehr perfektionistisch und streng mit mir selbst, aber auch mit allen um mich rum, was wieder sehr anstrengend für mein Umfeld war. Und ich glaube, da bin ich heute etwas sanfter geworden, aber vor allen Dingen auch sanfter mit mir. Und ich glaube, spätestens seit der Corona-Zeit hat jeder die Erfahrung gemacht, dass Pläne oft Schall und Rauch sind. Also ich glaube, in der Zeit haben wir alle gemerkt, wir haben uns vornehmen können, was wir wollen. Das Schicksal hat manchmal echt einen anderen Plan und dieses Loslassen von so starren Plänen fällt mir heute leichter. Aber ich mache immer noch Pläne und mein Umfeld ist ehrlich gesagt auch gar nicht so unglücklich darüber, weil wenn ich eine Party oder eine Reise plane, wissen die, das funktioniert. So, ich kann zwar allen tierisch auf den Nerv damit gehen, aber sie wissen, es funktioniert, weil es bis ins kleinste Detail geplant ist. Also manchmal hat das auch was Gutes.
Ja, das ist richtig. Du hast vorhin schon mal das Wort Happy End angesprochen.
Mhm.
Und dass viele Frauen erst darüber sprechen, dass sie eine komplizierte oder lange oder schmerzhafte Kinderwunschreise hinter sich haben, wenn sie eben dieses lang ersehnte Baby irgendwann auch in der Hand halten. Ich kann das genauso nachvollziehen, dass man erst dann darüber spricht. Und du hast ja auch sehr lange nicht darüber gesprochen. Was glaubst du, ist der Hauptgrund, dass man nicht darüber spricht? Ist es der Schmerz? Ist es eine Art von Scham, die natürlich nicht begründet ist so richtig, weil man sollte sich dafür nicht schämen müssen. Wie war es bei dir, gab es so eine Art Versagensängste?
Ich glaube, die Versagensangst hatte ich nur gegenüber mir selbst. Also nicht nur die Versagensangst, ich hatte das Gefühl, ich habe versagt. Also so, da war ich aber eher sehr mit mir selbst im Gericht. Ne? Also am Ende der Reise, ich mochte meinen Körper nicht mehr, der hatte sich tierisch verändert. Ich sah aus wie im sechsten Monat, ohne schwanger zu sein, überall blaue Flecken von Spritzen. Ich war aufgequollen von den Hormonen, musste lesen, ich würde zu viel saufen, weil ich ja aufgequollen wäre, hätte mir die Brüste vergrößern lassen und. Kiloschock bei Meyer Henrich war meine Schlagzeile so. Und du kannst nicht wirklich erklären, wieso, weshalb, warum. Und das ist schon, also mich wieder lieb zu haben, also meinen Körper und ihm auch zu verzeihen, dass er das nicht konnte, diese Schwangerschaft. Das hat eine Weile gedauert so. Ich weiß gar nicht so. Nee, geschämt habe ich mich ja für die Reise nie. Es war einfach nur so mein Weg und ich wollte den eine ganze Zeit lang auch einfach nicht teilen. Und direkt nach der Kinderwunschreise konnte ich ihn vielleicht auch noch nicht teilen. Aber dann nach und nach, also gerade wenn dann im Freundeskreis diese Gespräche aufkamen und ich merkte, dass Freundinnen in meinem Leben auf einer Reise waren, dann habe ich schon was gesagt und dann bin ich mit meinen Erfahrungen da reingegangen. Aber das war im kleinen Kreis. Ich habe gesagt, pass mal auf, dieser Arzt hat mich zum Beispiel ganz toll begleitet oder ich habe dann chinesische Medizin in mein Leben geholt. Bei mir hat es nicht funktioniert, aber ich kenne zwei tolle Freundinnen, bei denen hat es funktioniert und so. Vielleicht magst du in die Richtung mal gucken. Und ich habe vor allen Dingen dann auch meinen Mund aufgemacht, wenn ich so Mädels in meinem Freundeskreis gehört habe, aber auch wirklich, die mir nahe standen, die sagten, ja, ich bin ja erst 43, das klappt auch mit 50 heutzutage ja noch und so. Die Medizin ist ja so weit. Dann habe ich einfach sanft auch mal Einspruch erhoben und habe gesagt, verlass dich nicht drauf. Eine Schwangerschaft ist ein Sechser im Lotto. So viele Komponenten müssen zusammenkommen. Und selbst mit der modernsten Medizin, dass man mit 50 schwanger werden kann, ist möglich, aber das ist wirklich eine Ausnahme, auch wenn Medien und Co. es dir anders weiß machen wollen. Also tu dir selbst einen Gefallen, warte nicht zu lange. So. Und und dann ist man in den Austausch gekommen. Aber öffentlich wollte ich jetzt nicht drüber reden, weil, guck mal, ich habe mein Privatleben immer privat gehalten. Ja. So. Ich war nie jemand, der Homestories gemacht hat, der Beziehungen öffentlich gemacht hat und so. Du kannst in den letzten 30 Jahren gucken, wie du willst, du findest nichts so. Und das war ja auch eine sehr private Reise. Warum sollte ich die mit der Öffentlichkeit teilen ohne Grund so? Aber dann gab es ja den Grund, die Wut und dieses Bedürfnis, dieses Thema nach außen zu schleudern, damit wir endlich darüber reden. Und das war dann ein guter Grund, darüber zu reden. Und jetzt ist ja auch durch das Erscheinen des Buches ist völlig legitim, mich alles zu fragen, weil jetzt bin ich ja rausgegangen und habe gesagt, hier, so, das ist meine Geschichte. Und jetzt kannst du mich dazu auch alles fragen und jeder darf auch nachfragen, weil es war ja meine Entscheidung, darüber zu reden.
Das fühlt sich auch ein bisschen so an, als ob du dir damit auch die Kontrolle zurückholst über auf dieses kleine Thema. Ne?
Ja, auf eine Art habe ich mir die Kontrolle über meine eigene Geschichte so ein bisschen zurückgeholt. Hatte ich viele Jahre ja gar nicht das Bedürfnis nach, aber spätestens nach diesem erfundenen Interview, was auch zahlreich abgeschrieben wurde, weil es ist ja heutzutage so, einmal steht es im Netz und dann schreiben alle ab, ist völlig egal wer, die fragen ja nicht einmal nach, ob das stimmt, was da steht. Ja, und dann habe ich mir meine Geschichte ein bisschen zurückerobert. Ne? Und was bei meinen Büchern, ich meine, das ist jetzt auch das dritte, für mich immer wichtig war, ist, wenn ich schon etwas Persönliches aufschreibe, muss es es muss helfen können am Ende anderen. Also mir ging es nie darum, meine persönliche Geschichte da möglichst vielen Leuten zu erzählen, sondern für mich muss dann das Ganze immer im Ganzen und Großen einen Sinn ergeben. Es muss informieren, es muss aufklären, es muss vielleicht Mut machen. Jeder mag sich da rausziehen, was er möchte. Ja? Du wirst auch gesehen haben, es gibt hinten im Buch ein großes Register mit Anlaufstellen, Beratungsstellen. Ja. Du möchtest dich sterilisieren lassen und weißt noch nichts darüber. Da kannst du dich hinwenden. Du möchtest Solomutter werden und hast aber noch keine Informationen. Da kannst du schauen. Du möchtest Mutter werden, aber hättest gerne einen Partner, aber hast keinen. Und wie funktioniert das mit Co-Parenting? Das ist die Website, wo du dich informieren kannst. Und das finde ich halt einfach ganz wichtig. So immer dann, wenn ich schon was gebe, so ganz Persönliches, dann muss es irgendwie helfen am Ende.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du in der ganzen Reise 5-mal Tante wurdest. Und auch, man konnte auch nachlesen, dass auch Freundinnen von dir schwanger wurden.
Ja, ja. Auch mit 42 auf einer Party total betrunken alleine und ich verzichtete seit Jahren schon auf Alkohol und tat alles. Ja, das ist auch teilweise echt unfair.
Ja.
Du sitzt dann da und denkst, das ist nicht dein Ernst, oder?
So. Und wie kann man da sich zusammenhalten, sich zusammenreißen vielleicht, aber das vielleicht auch eine Freundin ist. Ich habe nicht herauslesen können, wie eng diese Person dir stand. Aber
eng.
Oder zerbricht dann auch was in einem und auch vielleicht in der Freundschaft zu der anderen Person?
Nee, und genau das wollte ich nicht. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe mir geschworen, nicht in diese Verbitterung reinzurutschen, weil ich kenne Frauen, die so im Schmerz sind, dass sie wirklich Kontakt zu Freundinnen abgebrochen haben, dass sie in keinen Kinderwagen mehr gucken können und so. Nein, das war für mich keine Option. Ich bin 5-fache Tante, ich habe 2 Patenkinder, ich habe eine Kinderstiftung, ich bin Schirmherrin von Kinderprojekten. Mein Freundeskreis explodiert vor Kindern. Ich bin, glaube ich, wirklich bis auf eine die Einzige, die keine Kinder hat. Und ich will diese kleinen Wesen in meinem Leben haben. Ich will die aufwachsen sehen. Ich möchte, dass sie Teil sind. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich alles dafür tun würde, das so zu verarbeiten, dass ich nicht in diese Verbitterungsspirale rutsche. Und das ist mir zum Glück gelungen.
Hast du das irgendwie therapeutisch begleiten lassen, schon während du in der Reise warst?
Nee, gar nicht. Aber ich habe mich damals, als mein Vater so schwer krank war und sich dann im Endeffekt das Leben genommen hat nach der Krankheit, da habe ich mich therapeutisch begleiten lassen und habe damals schon sehr viel über mich gelernt. Also ich bin, glaube ich, schon mit einer sehr guten Resilienz auch in diese Reise gestartet. Trotzdem hat es mich aus der Bahn geworfen, weil ja, man denkt immer, man ist stärker, als man dann hinterher vielleicht auch erfahren muss. Nee, da habe ich mich nicht begleiten lassen, aber ich habe trotzdem viele Tools aus der Vergangenheit an der Hand gehabt. Ich habe ein Psychologiestudium hinter mir, was mir sehr viel Informationen über den Trauerprozess sozusagen zur Verfügung stellt, das Wissen. Und was völlig klar war, ist, dass man trauern muss, um zu verarbeiten. Du musst trauern, du musst wütend sein, du musst diese ganzen Stationen durchmachen. Du darfst es auf keinen Fall zuschütten und so tun, als ob es irgendwie erledigt ist. Mhm. Weil dann sind solche Schicksalssachen sind einfach wie... ja, wie so ein Vulkan, der zu jedem Zeitpunkt völlig unangekündigt auf einmal dann explodieren kann. Und das kann Jahre später noch sein und es wird dich niederschmeißen. Das heißt wirklich, ich sage auch allen, sei traurig. Das ist, als ob man einen Menschen verliert. Ja, das ist ja, als ob ein geliebter Mensch geht. Also dieser Ende des Kinderwunsches, das ist ja das Leben, was eigentlich in deinem Leben sein sollte, das nicht mehr da sein wird. So. Also ja, du kannst genauso trauern. Du kannst in den Schmerz gehen, mach eine Woche lang traurige Musik an, heule, sei wütend, zerstör irgendwas, was auch immer dir gut tut. Ja, oder feier 5 Wochen durch. Ja, es ist völlig egal, aber verarbeite es. Versuch es zu verarbeiten und erlaube dir Schmerz und erlaube dir traurig sein. Das ist nämlich völlig okay. Das Wichtige ist nur, dass du irgendwann den Punkt findest und sagst so, aber jetzt gucke ich nach vorne, jetzt stehe ich wieder auf und versuche mich aufzuraffen und geh weiter. So. Und ich habe dafür ein Ritual gebraucht. Ich habe das ja richtig, ich habe dieses Abschiednehmen von diesem kleinen Leben, was nicht sein sollte, wirklich ritualisiert auf einer Reise zum Nordkap. Also wirklich ein Ritual sozusagen, mir selbst kreiert.
Die ganze Geschichte ist gespickt von Zeichen und dass es jetzt auch der Nordkap ist und so weiter. Also ich habe beim Lesen die ganze Zeit gedacht, wenn ich nicht wüsste, wie es ausgeht, ich würde auf das Happy End warten, was gleich um die Ecke kommt, weil es überall so Zeichen gab. Immer wieder, wenn du in Kopenhagen warst, überall konnte man was lesen. Auf einmal wurde ein Song eingespielt, nachdem du den zweiten Samenspender ausgesucht hattest und so weiter.
Ja.
Es war wirklich Es war wirklich der Wahnsinn. Ich hätte gedacht, es muss doch irgendwo noch hinten ein Türchen geben.
Naja, aber vielleicht gibt es es ja. Ich meine, schau, heute lebe ich mein Leben und ich würde sagen, ich bin glücklich. Mhm. Und an meiner Seite ist ein Mann, der mich auch sehr glücklich macht, ja. Der Däne ist.
Ja.
So viel zum Thema Kreise schließen sich. Und der garantiert die Jahre vorher keinen Platz in meinem Leben gehabt hätte und der wäre mir wahrscheinlich noch nicht mal aufgefallen. Ne? Der konnte erst nach Abschluss dieser Reise in mein Leben treten. Und ja, es ist so lustig, ich habe am Ende des Buches ein Horoskop zitiert, was ich mir mit Anfang 20 habe machen lassen. Und ich habe damals nur die Kurzfassung gelesen. Das waren auch schon so 4-5 Seiten und ich glaube nicht wirklich an Horoskope, aber eine Kollegin von mir hatte sich als Astrologin wirklich über viele Jahre ausbilden lassen und sagte, komm, das machen wir mal so wirklich mit Häusern und großem Kreis und das ist in dem Haus und dem Haus. Ich habe da ja keine Ahnung von. Und es gab eine Langform davon. Also es waren aber locker 30 Seiten oder 40 und ich habe das damals nicht gelesen. Das war mir alles zu kompliziert und zu lang. Und habe es halt in den Schrank gepackt. Und in Corona habe ich aufgeräumt. Und da war ja schon meine Kinderwunschreise beendet. Und habe dann alles mal so aus dem Schrank. Und da war auf einmal dieses Horoskop wieder. Und ich hatte ja Zeit. Also habe ich es gelesen. Und als allerletztes steht wirklich am Ende dieser 30, 40 Seiten, dass mein Lebensthema die Beziehung zu meinem Vater sein wird. Was definitiv richtig ist. Und der wahrscheinlich unerfüllte Kinderwunsch. Und das ist schon absurd.
Es ist absurd.
Ja, und ich habe das da schwarz auf weiß und ich hatte es vorher wirklich nie gelesen, deshalb Self-Fulfilling Prophecy funktioniert ja auch nicht. Ja. Und dann denke ich manchmal, vielleicht gibt es ja doch irgendwie Schicksal. Ich will eigentlich gar nicht an Schicksal glauben, aber so. Und eine andere sehr lustige Situation ist mir mal, da habe ich mich aber später erst dran erinnert, du kennst ja den Santa Pauli Weihnachtsmarkt bestimmt, ne? Genau, kennen wir Hamburger alle.
Ja.
Und da steht seit Jahrzehnten immer dieses kleine Wahrsagerhäuschen. Da sitzt so eine ganz, so eine alte Lady drin.
Da war ich noch nie drin.
Ja, ich würde da auch nicht reingehen eigentlich. Aber meine Freundin Natascha Ochsenknecht hat gesagt, so, ich habe da so ein Thema, die muss mir jetzt sagen, wie das weitergeht. Und dann hat sie mich, als wir auf dem Weihnachtsmarkt waren, mal da reingezogen.
Ja.
Eigentlich, weil sie wollte. Und das ist auch schon locker 10 Jahre her oder so. Und dann wurde ich natürlich gezwungen, mir auch aus der Hand lesen zu lassen. Da habe ich gesagt, okay, aus der Hand, das machen wir jetzt mal so. Und dann sagte sie, guckte sich das an und meinte nur so, ja, da sind auch zwei Linien so, ne? Und das sagt ihnen dann was über ihre Kinder, da sind auch zwei Linien, aber die sind nicht mit ihrem Herzen verbunden. Das sind wahrscheinlich nicht ihre eigenen Kinder. Und mein Freund heute hat zwei tolle erwachsene Kinder. Und weißt du, das sind dann alles so Puzzleteile, an die ich mich dann immer erinnere. Und du kannst dir das natürlich alles so zurecht kombinieren, wie du willst. Aber irgendwie finde ich schon spannend, dass vielleicht dann doch vieles außerhalb unserer Kontrolle liegt.
Ja. Hättest du mal irgendwann über Adoption nachgedacht?
Hätte ich, war mir aber verwehrt der Weg. Das geht nicht in Deutschland. Die Gesetzeslage ist so krass. Also selbst als Paar wäre ich mit Ende 30 schon zu alt gewesen. Okay. Als alleinstehende Frau brauchst du da gar nicht drüber nachdenken.
Ja.
Pflegschaft wäre mir offen gestanden, aber ich bin für Pflegschaft nicht gemacht. Ich bewundere Frauen, die das tun. Aber die Vorstellung, ein kleines Wesen lieb zu gewinnen und es dann wieder hergeben zu müssen, das hat mir schon beim Gedanken daran das Herz gebrochen und das wäre nichts gewesen, was ich gekonnt hätte emotional.
Und wenn du, also man muss ganz ehrlich sagen, wir wollen jetzt nicht in jedes Detail reingehen, weil man soll ja auch das Buch noch lesen. Mhm,
bitte.
Aber trotzdem muss man um der Geschichte gerecht zu werden, auch ein bisschen erzählen, was noch alles passierte. Wir haben jetzt ja nur den Anfang angeschnitten.
Mhm.
Und es endet eigentlich damit, dass du für dich selber entscheidest, das war es jetzt. Ich habe alles versucht. Mhm. Also du bist dann über die Insemination, über die künstliche Befruchtung, über die ICSI, wo wirklich nicht nur, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausdrücke, die Eizelle und der Samen in einer Petrischale zusammengeführt werden, sondern der Samen wirklich in das Ei gezielt gespritzt wird.
Das
nennt sich ICSI, genau. Noch durchgegangen, hast noch ein paar Schrauben gedreht, die genannt wurden, und hast dann irgendwann auch entschieden, das war's. Ich habe, es ist kein Ei mehr übrig, was sozusagen dafür.
Es war kein Geld mehr übrig,
und
auch
kein
nicht,
Geld,
ne?
Genau.
Es war kein Geld mehr übrig und ich war auch am Ende. Ich konnte nicht mehr.
Das wollte ich wissen, weil ist es das Finanzielle gewesen, was dir den Rahmen gegeben hat? Oder hättest du theoretisch sogar nach einer Pause vielleicht sogar noch weitergemacht?
Nein, hätte ich nicht. Ich konnte nicht mehr. Ich war auf beiden Ebenen. Also ich war wirklich finanziell, hatte ich mein Budget weit überzogen. Ich habe mir für den letzten Versuch schon Geld geliehen. Und ich konnte aber auch so nicht mehr. Wie gesagt, mein Körper war anders. Ich habe mich nicht mehr gemocht. Ich war dünnhäutig. Ich war nicht mehr so präzise bei der Arbeit, wie ich es von mir gewohnt war. Ich hatte ein paar Jahre nur auf Stopptaste gelebt. Ich habe ja überhaupt keine Pläne mehr gemacht. An meinem Kühlschrank hing einfach nur ein Zeitplan, wann welche Spritze wohin, wie der Zyklus, wann welches Ei. Du musstest immer auf dem Sprung sein, wenn der Gynäkologe gesagt hat, okay, das ist die richtige Größe, musstest du innerhalb von 24 Stunden in Kopenhagen sein, alles stehen und liegen lassen. Also du hast wirklich einfach gar nicht mehr wirklich geplant, bist nicht mehr in Urlaub gefahren. Ich habe meinen Freundeskreis angelogen. Ich konnte nicht mehr. Ja. Ich wollte auch nicht mehr. Und der sechste Versuch war wirklich nur noch, war nochmal ein Aufbäumen meinerseits. Ich war eigentlich nach dem fünften schon an dem Punkt, wo ich dachte, puh. Und dann kam nochmal eine andere Behandlungsmethode daher, über die ich durch Zufall erfahren habe. Und dann dachte ich so, wenn du das nicht versuchst, vielleicht wäre das der Schlüssel gewesen. Das hätte ich mir ewig vorgeworfen und habe das dann nochmal probiert. Neue Methode, neuer Gynäkologe, neue Klinik in Kopenhagen, alles neu. Das war richtig, hat mich fast überfordert, aber ich dachte, das musst du jetzt nochmal probieren. Und es war aber vorher klar, der sechste wird der letzte Versuch sein. Also das habe ich mir vorher ganz klar gesagt, weil die Kliniken natürlich auch immer weiter die Hoffnung schüren und sagen, ja, aber jetzt haben wir die Methode ganz neu und müssen wir jetzt einfach nochmal probieren und so. Ne? Aber ich habe dann vorher für mich schon ganz fest gesagt, nein.
Ist dann das Loslassen am Nordkap auch auf der einen Seite irgendwie auch eine Befreiung, weil du zurück konntest in dein wieder selbstbestimmtes altes Leben, wo eben kein Plan am Tür, am Kühlschrank hängt und wo du nicht heimlich irgendwelche Spritzen dir verabreichen musst und so, sondern wo du wieder einfach, nicht, dass du vorher nicht gelebt hättest, aber dass du einfach anders nochmal
ja, es ist auf in den Tag in dein Leben kannst. Das ist auf jeden Fall auch eine Art Erleichterung. Ne? Also ich habe ja wirklich die Reise zum Nordkap hochgenutzt, um Abschied zu nehmen. Also ganz, ganz rituell Briefe im Meer versenkt, Gedanken, Ultraschallbilder, alles Mögliche. Also hab geheult, hab auch mal was aufs Meer rausgebrüllt und also hab wirklich das so richtig für mich ritualisiert. Und dann stand ich am Nordkap und da wollte ich ja immer hin, das war so ein Bucketlist-Ziel so und hab gedacht, so, nördlicher geht's nicht. Also hier ist auch zu Ende, da ist nichts mehr in der Welt. Also da oben, das ist jetzt vorbei so, also da brauchst du jetzt auch gar nicht mehr hingucken. Jetzt musst du dich umdrehen und jetzt musst du in die andere Richtung gucken. So, es war auch wirklich so symbolisch irgendwie. Und dann habe ich die Rückfahrt, das hat wieder eine Woche gedauert, genutzt, um alles in die Welt rauszuschicken, was ich mir für das neue Leben wünsche. Also Träume, Reiseziele, Berufswünsche, also alles, also auch Blödsinn. Also einfach Sachen, die auch wahrscheinlich nie eintreten werden. Aber es ging einfach nur darum, alles, was in diesem Leben noch passieren könnte und was ich schön finden würde, das habe ich dann auch raus ins Meer gelassen. Also habe es aufgeschrieben und die Zettel in den Wellen versenkt. Es löst sich alles auf, also nicht umweltschädlich. Und dann war ich wieder zu Hause und habe gedacht, okay, das ist jetzt das neue Leben. Wie gehen wir das an? Puh, keine Ahnung, aber versuch's so. Und meine erste Amtshandlung war wirklich, alle Medikamente raus aus dem Kühlschrank und Champagner rein. Ich habe alles weggeschmissen. Ich habe wirklich, also da war überhaupt kein Platz mehr. Das sind ja so viele Medikamente, das glaubt man gar nicht, was man da alles spritzen und nehmen muss. Ich habe das alles raus aus den Gemüsefächern rausgenommen. Das ist eine Riesentüte. Dachte immer, hoffentlich durchsucht keiner meinen Müll. Und dann habe ich da echt Champagner reingehauen in den Kühlschrank und habe gesagt, so, jetzt, das war so, war so ein Befreiungsakt. Und das tut natürlich trotzdem irre weh und es dauert auch noch und so. Aber es war auch eine Art Erleichterung, weil ich konnte auf einmal wieder, ich konnte planen. Und wenn jemand gesagt hat, in einem halben Jahr den Job, hättest du da Lust drauf, bist du da verfügbar, konnte ich sagen, ja, ich bin verfügbar. So. Und das war wieder ein neues Gefühl oder eine Freundin, die sagte, du, ich habe vor, da hinzufahren, hast du Bock mitzukommen oder so. Ja, oder Konzerttickets für ein Festival nächsten Sommer. Ja, kann ich kaufen. So. Also es waren so ganz viele Sachen, die wieder gingen. Und die ich dann auch echt angenommen habe. Und am Anfang ein bisschen zu exzessiv. Also ich habe am Anfang ein bisschen zu viel gefeiert, ein bisschen zu viel ausgegangen, ein bisschen zu viel Nachholbedürfnis gehabt. Und dann merkst du schnell, du bist Anfang 40 und wahnsinnig müde und kannst das alles nicht mehr und brauchst deinen Schlaf und willst um 10 im Bett sein. Und dann war die Phase auch schnell vorbei. Aber das war einmal so nötig, so einmal alles rauslassen. Das ja. Ist, ich glaube, so Überkompensation ist dann auch ganz normal.
Ja.
Hauptsache, du kommst wieder an auf den Boden der Tatsachen. Und dann hatte auf einmal ganz viel Platz im Leben.
Ich hatte den Eindruck, dass die einzige Frau, die so auch immer alles richtig gemacht hat, deine Mama war, was so Kommentare und so Beistand anging. Was kannst du jemandem raten, der vielleicht jemanden in seinem Umkreis hat? Wie kann man reagieren? Wie kann man da sein, ohne
Das ist spannend, weil jeder braucht auch was anderes. Also ich habe in den letzten Wochen ja viele Gespräche geführt, unter anderem ein ganz spannendes Gespräch. Auch jetzt Montagabend habe ich einen Live-Podcast aufgezeichnet und es war ein ganz tolles Publikum. Und ein Mädel kam zu mir und sagte so, was würdest du mir raten? Meine Freundin geht gerade da durch und ich weiß gar nicht, wie ich mich richtig verhalten soll. Und ich schwanke immer zwischen, sie will bestimmt in Ruhe gelassen werden und dann will ich aber doch da sein. Und dann habe ich gesagt, frag sie. Frag sie einfach. Und wie sich rausstellte, wollte sie Nähe und Austausch. So. Und jeder ist da, glaube ich, anders. Ich glaube, wenn du wirklich nah dran an der Person bist, frag. Signalisier, du bist da. Ich glaube, oft reicht das schon. Und dann wird die Person auf dich zukommen. Aber bohr nicht nach. Sei nicht übergriffig. So, aber versuch rauszufinden, wenn das wirklich deine gute Freundin ist, wird sie dir sagen, ob ne? Oder es reicht manchmal auch, und das ist auch beim Thema Depression auch etwas, was ich auch nur mitgeben kann. Jeder hat ja ein Radar dafür, wie es seinem Gegenüber geht, also gerade wenn man sehr eng ist. Oft reicht es zu signalisieren, ich bin hier, wenn du mich brauchst, es ist ein Anruf, die Hand ist da, du musst sie nur nehmen. Und das reicht manchmal schon und der andere wird die Nähe in Anspruch nehmen, wenn er weiß, dass da jemand ist. So, weil jeder ist anders. Wie gesagt, ich konnte in der Zeit es nicht ertragen, dass jemand nachfragt ständig, wie läuft's denn, wie ist denn das letzte Mal gelaufen. Aber es war gut zu wissen, dass da jemand ist, zu dem ich gehen könnte, wenn ich es erzählen wollte.
Ja.
Und deshalb dieses Wissen darum, da ist jemand, zu dem kann ich jederzeit kommen, ist ganz, ganz wertvoll. Und das darf man signalisieren und sollte man auch signalisieren.
Danke, dass wir heute so viel fragen durften, dass ich so viel fragen durfte.
Gerne.
Wir sind angewiesen darauf, dass Menschen irgendwann bereit sind, vielleicht über diese Tabuthemen zu sprechen, damit wir dann eben viel mehr darüber erfahren können. Und dieses Buch, glaube ich, hilft allen auch so den Blickwinkel nochmal zu öffnen. Also ich bin der Meinung, es ist ein Buch für jeden.
Ich auch.
Und für jede.
Ja.
Also man muss nicht seine eigenen Erfahrungen gemacht haben, man muss keine Berührungspunkte haben. Es ist einfach wichtig für die Sichtbarkeit und den Blickwinkel.
Es ist sehr wichtig und es ist vor allen Dingen ein Buch, was mitgeben möchte. Wir sind alle genug.
Ja.
Die wunderbare Tijen Onaran hat ja mein Vorwort geschrieben und ich bin ihr wahnsinnig dankbar. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich es das erste Mal gelesen habe und sie hat einen ganz tollen Satz geschrieben. Sie hat gesagt, Nova gibt mit diesem Buch Frauen Mut, dass wir alle genug sind, ob mit Kindern oder ohne Kinder. Und das ist das, was ich sagen möchte. Jeder Weg ist richtig. Ihr habt alle eure Wege. Und lasst euch nicht von außen einreden, dass euer Weg falsch ist oder nicht der richtige oder wieso macht ihr das? Es sind eure Wege. Ich versuche, einige in diesem Buch vorzustellen, von tollen Frauen, auch von prominenten und nicht prominenten Frauen. Und möchte damit einfach nur zeigen, diese Pfade, Wege, Umwege sind so zahlreich. Es sind Millionen verschiedene. Aber sie sind alle richtig, weil diese Frau sich für diesen Weg entschieden hat. Und wir sind alle genug.
Hattest du mit dem Genug auch zu kämpfen?
Am Ende schon, ja. Am Ende schon. Ich habe daran gezweifelt, ob ich genug bin. Klar, ich wusste nicht mehr, ob ich genug bin. Ich war mir eigentlich eine ganze Zeit lang sicher, dass ich genug bin, aber irgendwann war ich es nicht mehr. Und das musste ich wieder lernen. Ich musste mich wieder lieb haben, ich musste meinen Körper lieb haben und ich musste realisieren, ich bin vielleicht nicht eine leibliche Mama, aber ich bin eine tolle Freundin, ich bin eine mega Tante, ich bin eine ganz tolle Schirmherrin. Ich bin so viel und das ist auch genug. Das ist genug, weil ich bin ganz, ganz, ganz viel. Nicht eine leibliche Mutter, aber ganz, ganz viele tolle andere Sachen. Und das ist auch genug. Und zum Glück habe ich jemanden in meinem Leben, der mir jeden Tag vermittelt, du bist genug.
Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig. Ne?
Ja.
Ich finde es interessant, dass also wirklich man ein Kind bekommen kann und auf einmal denken kann, man ist nicht mehr genug, weil man dem Kind nicht nachkommt, weil man vielleicht sich selbst als Identifikationsperson verliert, weil man nicht mehr seinem Job nachkommt. Und genauso die andere Person kein Kind bekommt und das Gefühl hat, sie ist nicht genug. Immer dieses Thema, dass man sich nicht oder der Gesellschaft oder wem auch immer da draußen nicht genug ist.
Wir Frauen können es eigentlich auch wirklich, wirklich sehr schwer überhaupt richtig machen. Ja. Entscheiden wir uns bewusst gegen Kinder, das ist total okay. Ja, das dürfen wir. Ja, wir dürfen uns gegen Kinder entscheiden. Aus unseren persönlichen Gründen. Aber die Gesellschaft sagt dann, wieso? Magst du keine Kinder? Hast du vielleicht Männer? Wie kann das sein? Wenn du dich für Kinder entscheidest und dann zum Beispiel weiter arbeiten möchtest, dann bist du auf einmal eine Rabenmutter, weil du vernachlässigst deine Kinder. Arbeitest du nicht weiter, heißt es so, die lässt sich aushalten.
Ja.
Wenn du keine Kinder kriegen kannst, ist es so, boah, vielleicht hat die ein bisschen zu exzessiv früher gelebt, vielleicht ist da ja was oder so. Also es ist ja völlig egal. Und wenn, selbst wenn du glückliche Mutter bist, und auch deshalb kommen Frauen zu Wort, die einfach ganz normal im Sinne der Gesellschaft Mutter geworden sind und trotzdem immer wieder gesagt bekommen, das ist nicht richtig, das ist nicht, wie du impfst nicht, wie dein Kind kann nicht schlafen, da machst du aber was falsch. Ach so, stillen ist nicht dein Thema, ja, aber dann, also das ist ja jetzt schon ganz schlimm. Also es ist ja aber das Schlimme vor allen Dingen, dass wir Frauen uns oft das Leben untereinander da so schwer machen. Und mein Appell, hebt euch hoch, Mädels, hebt euch hoch, helft euch. Es bringt gar nichts, wenn ihr am Küchentisch sitzt und eurer Freundin sagt, dass sie keine Ahnung hat davon, was Glück ist, nur weil sie kein Kind hat. Und sie müsse unbedingt jetzt sofort Mutter werden, weil sie hat ja wirklich das Gefühl, das weißt du erst, wenn du Mutter bist. Das hilft nicht in dem Moment. Unterstützt euch und hört auf, euch gegenseitig zu kritisieren und eure Lebenswege zu kritisieren, weil ihr macht euch ja selbst kaputt damit. Also so, wir müssen ja stark sein, wir müssen ja eigentlich zusammenhalten, aber meistens sind es Frauen, die andere Frauen kritisieren. Und ich finde das ganz fatal. So, und da sind Männer, und das sage ich sehr ungern, aber weiter. Die stützen sich auch gerade im Beruflichen. Es gibt diese Boys Clubs schon so lange. Die heben sich gegenseitig in Positionen, auch beruflich und so. Bei uns ist es eher noch so am Anfang, in den Kinderschuhen, weil immer noch so dieser Konkurrenzgedanke, vielleicht sind wir auch so erzogen worden, die andere nimmt dir was weg, pass auf. Aber wir müssen lernen, dass wir zusammen so viel stärker sind. Und es würde auch helfen, wenn ich junge Mutter bin und meine Freundin ist vielleicht auf dem Weg, sag ihr doch einfach ehrlich, dass das am Anfang ganz schön schwer ist und dass man nicht mehr schläft und dass eine Geburt auch kein Spaß ist und dass das alles so glorifiziert wird, weil du hilfst ihr enorm damit, weil wenn sie dann irgendwann in die Situation kommt, das habe ich im Freundeskreis, denkt sie, mit ihr ist was falsch, weil alle anderen sagen doch, es ist alles so wunderbar und man ist so glücklich und sie ist aber gerade gar nicht glücklich, weil sie nicht mehr weiß, wie sie stehen und schlafen soll und völlig überfordert ist. Wenn ihr ehrlicher zueinander wärt mit so vielen Themen, gerade mit dem Thema rund um Mutterschaft und Nichtmutterschaft und der Weg dahin und Neumutter und Geburt, wenn ihr etwas ehrlicher miteinander wärt, dann würden sich auch so viele Frauen nicht so allein und schlecht fühlen, weil sie es gerade ganz anders erleben. Wenn sie mitkriegen, oh Gott, mein Gegenüber schläft auch seit 5 Wochen nicht und das ist alles nicht, dann fühlt man sich nicht mehr allein. Dann kann man sich gegenseitig helfen. Wir müssen einfach untereinander uns viel mehr austauschen.
Ja.
Und ehrlicher sein. Sag's ehrlich, ne?
Ja.
Ja. Ja. Und das würde helfen, weil dann fühlen sich einzelne Frauen nicht mehr falsch.
In dieser ganzen Promophase hast du jetzt so viele Fragen gestellt bekommen und sicherlich die doppeln und dreifachen sich viele. Welche fehlte bisher? Welche hättest du gerne gestellt bekommen und über was hättest du gerne noch mehr gesprochen?
Ich glaube, es ist ehrlich alles abgedeckt worden. Das Schöne ist ja, ich durfte wirklich mit Redaktionen reden, vom Spiegel bis hin zur Freizeitrevue. Also um nur mal einfach mal die Bandbreite zu zeigen. Und jedes Gespräch hatte einen anderen Fokus und jedes Gespräch hatte eine unterschiedliche Tiefe. Und deshalb würde ich aber sagen, dass ich wirklich alles gefragt worden bin. Und nicht alles immer in einem Interview.
Verstehe.
Aber im Laufe der Zeit bestimmt alles einmal abgedeckt wurde. Ja, und wenn man am Ende vielleicht als Fazit sagt, wie du es schon sagtest, das Buch ist wirklich nicht nur für Frauen auf der Kinderwunschreise, es ist auch was für Männer. Ich habe so viele Männer, die mir schreiben, die sagen, die haben es gelesen und wegen ihrer Freundin oder was auch immer. Es ist einfach ein Mutmachbuch. Es ist ein Mutmachbuch. Es ist ein Mutmachbuch, Träume zu träumen, auch alles dafür zu tun, aber auch weiterzulaufen, wenn Träume platzen. Und es ist ein Mutmachbuch, das jede so gut ist, wie sie ist. Egal, auf welcher Reise sie gerade ist.
Ja, so habe ich es auch verstanden. Das
sehr gut.
Unterschreibe ich. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wollen hier Sichtbarkeit für Tabuthemen in der Mutterschaft schaffen. Durchs Schlüsselloch hören, worüber sich nur wenige trauen zu sprechen. Und ich darf in diesem Rahmen alle Fragen stellen, die jeder doch im Kopf hat, aber man nicht so einfach fragt. Also, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann supportet uns doch, indem ihr den Podcast abonniert, Sterne hinterlasst, ihn weiterempfehlt und uns auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt folgt. Da seht ihr on top auch ein paar Snippets unserer Gespräche und bekommt ein paar Hintergrundinfos zu all den Themen, die wir hier besprechen.
Also, spread the word und lasst ein bisschen Liebe da. Und es gibt übrigens auch einen echte Papas Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eure Nora.